Schwester Marie-Pierre Schenk ist in der Transkei in Südafrika in einer Mission gewesen. Der Alois Grichting hat die Schwester Marie-Pierre als erstes gefragt oder ihr als erstes gesagt, soll ich sich doch bitte näher vorstellen.
Ich bin in Genis geboren und dort bis zu 5 Jahren aufgewachsen. Dann haben wir nach Bernig ins Rheintal gezügelt. Da bin ich im Kindergarten, in der Primarschule und 3 Jahre in die Sekundarschule gegangen. Dann musste man dort mal ein Haushaltslehrjahr machen. Das war obligatorisch während dem Krieg. Da bin ich ein Jahr an die Haushaltungsschule St. Gallen gegangen und habe dort gelernt, kochen und nähen und einfach alles, was man so braucht in einer Haushaltung. Und weil ich nicht Lehrerin werden durfte, weil es dort mal zu viele Lehrer hatte, habe ich mich vorgenommen in die Kinderpflegerinnen-Schule auf Freiburg, habe dann aber ein Jahr in einer Familie in der Westschweiz. Da war ich in Genf, bin in einer Familie mit 3 Kindern, wo ich mein Französisch noch vertieft habe und gelernt habe, mit Kind weiter umzugehen. Dann bin ich auf Freiburg und habe dort in Bertini die École des Nurses besucht, mit einem Diplomabschluss. Und weil gerade das Aufsland im 1946 aufgegangen ist, bin ich direkt auf Beirut in eine syrische Familie mit 2 Kindern. Ich war dort 2,5 Jahre, wollte aber nicht länger bleiben, weil sonst wäre ich nämlich mein ganzes Leben dort geblieben, so schön war es. Ich bin dann heim und bin nachher auf Caracas in Südamerika in einer Familie mit 4 Kindern, wo ich den Grossen geholfen habe, Aufgaben machen. Und der Kleine war erst gerade jährig, den hatte ich ganz für mich gehabt. Dann haben wir eine Reise unternommen nach New York, Marokko. Und als ich in Marokko war, hat mein Bruder die Frau verloren, mit 2 kleinen Kindern. Dann bin ich zurück in die Schweiz und habe in ein Kind geschaut, aber nebenbei noch Turnunterricht gegeben in 3 Schulen. Dann habe ich endlich durfte ich mein Ziel erreichen und habe das Lehrerseminar gemacht in Rorschach. Habe dann in Tippoldschau, in der Todesmann hat man das noch Abschlussklasse genannt, was heute Realschule ist, habe ich Unterricht gegeben, habe über 32 Mädchen in der Klasse. Und dann habe ich Lehrerinnen-Exerzitien gemacht und dann hat es mir die Ärmel reingenommen. Da bin ich 1964 dann ins Kloster gegangen.
Der Ärmel rein, das heisst, ihr seid dann ins Kloster gegangen.
Jawohl.
Das ist eine gute Methode, den Ärmel einzunehmen. Aber ihr habt nachher dem Kloster natürlich ein paar Messen weiter schauen und weiter ausbilden. Wie war das gewesen?
Ich habe dann ein halbes Jahr Postulat gemacht. Während dem Postulat konnte ich an der Priegerschule Turnen gehen. Und dann habe ich 2 Jahre ein Offizier gemacht. Im 2. Jahr durfte ich wieder an die Priegerschule, habe dort verschiedene Turnstunden übernommen und die Schwester Mechthildis war dort einmal lang krank gewesen. Da habe ich die 7. Klasse übernommen und habe dort Unterricht gegeben, also Schulunterricht. Dann, nach dem Noviziat, bin ich direkt auf Natters gekommen, an die 6. Klasse. Bin 3 Jahre in Natters gewesen. Und dann hat man mich versetzt nach Brieg, habe dort noch ein Jahr in der 6. Klasse Schule gegeben, habe unterdessen die ewigen Gelübde abgelegt und habe dann gebeten, dass ich darf in die Missionen. Dann habe ich zuerst ein Nein bekommen, dann hätte niemand mehr in die Missionen schicken. Aber nach ein paar Monaten hat sich meine geändert und die Oberin ist mich gefragt, möchten Sie immer noch in die Missionen? Und ich natürlich mit Begeisterung ja gesagt.
Ja, wir hätten eben natürlich im Wallis euch brauchen, nachdem ihr ja in Natters und Brieg und überall Schule hatten. In welchem Jahr ist das gewesen, wenn ihr in Missionen seid gegangen?
1971 bin ich nach Libode in die Transkei gegangen und habe den Leuten zuerst noch mal müssen ein kleines Englisch vertiefen, das ich natürlich nach 20 Jahren vergessen habe. Ich bin dann auf Aliwell Nord zu den Menzinger-Schwestern und habe dort in 1,5 Jahren Englisch und Afrikaans studiert und dann das Bilingual-Examen gemacht. Ich habe dann auch noch In der Zwischenzeit, wenn ich Freistunden hatte, bin ich in Geschichtsstunden gegangen und in Biografie und Physik und Chemie, damit ich die Ausdrücke auf Englisch gut lernen konnte, weil ich gewusst habe, ich kann nachher die Fächer in Libode übernehmen.
Das ist ja eines der Ziele von Eva Morden, euch Unterricht zu geben, gell? Das habt ihr...
Ja, das hat unsere Gründerin schon gemacht.
Und jetzt habt ihr vorher gerade, weil ihr darauf zurückkommen, das Wort Transkei gesagt. Transkei ist vielleicht nicht gerade unbedingt der Begriff, den wir Oberwalliser so am besten kennen. Was könntet ihr uns dazu sagen?
Transkei, zuerst vor allem, es liegt im ganz im Süden von Afrika, am Indischen Ozean, und ist umgeben von der Republik von Südafrika. Und Transkei hat eine ganz lange Geschichte, geht weit zurück. Vor ca. 400 Jahren sind die schwarzen Stämme von Zentralafrika nach dem Süden vorwärts gedrungen. Und zwar haben sie besseres Grasland gesucht für ihre grossen Herden. Zum gleichen Zeit fast sind die Weißen vom Süden, wo 1652 in Kapunen gelandet haben, auch auf die Suche gegangen nach besserem Grasland und sind gegen Norden gezogen. Und da ist es dann auch zu einer Begegnung gekommen mit den Schwarzen. Und es hat dann auch verschiedene Kämpfe gegeben. Aber die schlimmsten Kämpfe waren nicht gegen die Weißen gewesen, damals, sondern hinter den Bantus, wie sie sich dort mal genannt haben, sind die Zulus gekommen. Und die Zulus haben die Bantus immer weiter nach dem Süden getrieben, weil sie wollten das Natal besitzen. Natal ist eine der vier Provinzen von Südafrika. Und ein sehr furchtbares Land. Jetzt unter den Bantus ist ein Mann aufgestanden und der hat Xhosa geheissen. Und von dem Namen kommt jetzt auch der Name vom Stamm, die Xhosas. Und die Xhosas bewohnen die Transkei. Das ist ca. so gross wie die Schweiz. Heute hat es so ca. 4 Millionen Einwohner und liegt zwischen dem Umsimbubu-Fluss und dem Kai-Fluss. Und darum heisst auch das Land Transkei. Das heisst über den Fluss vom Kai rüber.
Ist Xhosa eure Sprache in Afrika?
Xhosa ist auch eine Sprache, jawohl. Und ist sehr eine schwere Sprache. Es hat 15 Fälle und eine ganz schwere Grammatik, die ich also nie Zeit hatte zum Lernen, weil ich musste Englisch und Afrikaans zuerst studieren.
Wie ist heute die Regierung von der Transkei?
Transkei hat heute eine Militärregierung. Ist seit 1976 unabhängig von der Republik von Südafrika, ist eine Demokratie gewesen, hat einen Chief gehabt, der hier regiert hat, Kaiser Matanzima. Aber dann hat man herausgefunden, dass er ziemlich viel Geld unterschlagen hat für seine Familie, vom Geld, das von Südafrika gekommen ist. Und dann hat es einen Aufstand gegeben und die zwei Brüder, Matanzima, der George und der Kaiser, sind abgesetzt worden. Und dann hat die Militärregierung übernommen.
Ihr habt vorher gesagt, dass das mit dem Geld nicht so weit her ist und dass Unterschlagungen passiert sind. Ist die Transkei eigentlich auch eines der ärmsten Länder in der Welt?
Transkei ist arm, wenn es keinen Regen hat. Natürlich hat es viele Arbeitslose, die arm sind. Aber wenn die Regenfälle richtig einsetzen, dann haben die meisten etwas zu essen. Aber seit 3 Jahren haben wir fast keinen Regen mehr. 3 Mal ist jetzt die ganze Maisernte austrocknet. Also Mais ist die Hauptnahrung von der Xhosas. Und wenn sie halt kein Mais haben, haben sie auch nichts zu essen. Weil Geld ist schon rar. Denn der Mann geht meistens in die Republik arbeiten, in den Minen. Weil in der Transkei hat es sehr wenig Arbeit. Und die Frau kann er nicht mitnehmen und seine Familie. Es ist auch ein Gesetz, wie wir hier in der Schweiz auch hatten, mit den Italienern, dass die Frau einfach nicht reinkam. Dann kommt aber das andere dazu. Die Familien haben Hütten und Land und Vieh. Und wenn die Familie mit in die Stadt geht, wer schaut diese Sachen?
Jetzt, Schwester Marie-Pierre, ihr habt mir Musik aus Afrika mitgebracht. Und zwar ist das eine Musik, ich lasse dich gerade selber kurz vorstellen. Was ist das genau?
Das ist Xhosa-Musik. Traditionelle Xhosa-Musik. Das ist natürlich ein bisschen anders als unsere Musik. Und die Leute da unten tun gern singen und tanzen. Und meistens haben sie Trommeln. Jetzt, was sie aber hier hören, ist eine Marimba. Das ist so etwas Ähnliches wie ein, ich weiß im Moment nicht, wie man denen sagt, es wird die kleinen Kinder einmal haben, es hat ein paar Tasten drauf und ein Hämmerli und dann schlägt man drauf und dann gibt es Töne von sich. Und das ist die Marimba nur viel grösser.
Ja, dann wäre das etwas so wie ein Xylophon.
Ja, natürlich, ganz genau.
Die werden mal hören, wie das klingt. Schwester Marie-Pierre, ihr habt vorher von zwei Stämmen geredet, zwei grossen Stämmen, von der Xhosa und von den Zulus. Wie verteilt sich da eigentlich da unten noch Macht zwischen diesen zwei?
Das ist ein ganz schwerer Punkt. Ich habe vorher gesagt, dass schon im 18. Jahrhundert die Xhosas und die Zulus miteinander gekämpft haben. Und das geht heute noch weiter so. Die Xhosas, die sind die ANC, Afrikanische Nationalpartei. Und die Zulus sind mehrheitlich die Inkatha. Und dann verstehen wir die heutige Situation in Südafrika. Denn die zwei Stämme wollen beide an die Macht kommen. Und darum haben wir die verschiedenen Kämpfe und Strassenkämpfe oder Überfallkämpfe in den Häusern, wo Schwarze einfach die Schwarzen hinmachen. Das geht, das hat sich einfach weiterentwickelt, das lebt noch in diesen zwei Stämmen innen. Und das wird ein sehr schwieriger Punkt sein für Südafrika.
Aber dass gerade beide zusammen drankommen, das ist schon nicht sehr wahrscheinlich. Sie müssen dann schon irgendeinen Kompromiss dazu finden, langfristig. Hoffen wir das wenigstens.
Ja, der Konflikt macht nämlich auch keinen Halt von den Klosterpforten. Auch in den Klöstern spürt man den Unterschied und die Missverständnisse zwischen den Zulus und den Xhosa-Schwestern. In diesen grossen Kongregationen, die wir in der Transkei haben, schauen sie immer, dass die Xhosa-Schwestern auf einem Aussenposten sind allein und die Zulu-Schwestern an einem anderen Ort. Damit kann man einen Haufen Streitereien kann man da so ausweichen.
Hoffen wir, dass das Christentum für die Bedo-Stämme doch mit der Zeit einmal eine gewisse Besänftigung bringt. Jetzt eine andere Frage, Schwester Marie-Pierre. Was gibt es eigentlich da unten noch für Religionen? Ihr müsst ja das aus eurer Arbeit besonders gut kennen.
Ja, da gibt es allerhand. Da hat es vor allem die holländisch Reformierten. Denn 1652 haben ja die Holländer im Kapunde angefangen zu pflanzen und Herden halten, damit sie schiffen können, mit Fleisch versehen. Die Holländer haben aber nie missioniert. Dann sind die französischen Hugenotten gekommen, die haben fliehen müssen, wie sie Protestanten geworden sind. Und die sind auch in Südafrika, haben aber auch nie probiert zu missionieren. Sie haben wohl ihre Religion immer ihren Familien weitergegeben, aber den Farbigen haben sie nicht gepredigt. Dann haben wir Methodisten, die haben schon missioniert, aber auch erst im 19. Jahrhundert. Im 18. Jahrhundert haben einmal Moravier probiert, aber das waren nur Brüder gewesen, und die haben kein Sakrament dürfen spenden. Und dann haben die Weißen herausgefunden, ja halt, wenn die Farbigen christlich werden, dann müssen wir die ganz anders behandeln. Dann geht das nicht mehr überein mit der Religion. So hat eigentlich Missionierung sehr spät eingesetzt. Dann haben wir einen Haufen Anglikaner, die 1864 außerhalb von Taten schon die erste Missionsschule errichtet haben. Und dann die Katholiken, die sind erst seit 100 Jahren in der Transkei. 1882 haben ein paar Farmer und Polizisten, englische Polizisten, haben den Bischof in Natal angefragt, ob sie nicht eine kleine katholische Kirche könnten haben. Und am 1. November 1882 hat er den Grundstein gelegt für die kleine Kirche, die heute Kathedrale ist, in Umtaten. Und weil sie am 1. November angefangen hat, oder der Grundstein gelegt worden ist, ist sie Allerheilige Kathedrale. Und das ist auch der Sitz vom Bischof. Heute haben wir einen schwarzen Bischof, einen Xosa. Dann hat es natürlich 2000 verschiedene Religionen im Süden von Afrika. Davon natürlich ein Haufen Sekten. Wenn mir heute der Herr Pfarrer etwas sagt, was mir nicht passt und ich nicht will halten und es ist eine Sünde, ja gut, dann fange ich einfach eine eigene Religion an. Da fange ich an zu predigen und ich habe sofort ein paar Anhänger. Die größte christliche Vereinigung sind Zionisten. Dann hat es etwa 20%, wo keiner christlichen Religion angehören oder wo Naturreligion angehören tun.
Das ist natürlich ein gäbiger Salat, wenn man so wollte sagen, was ihr da unten noch drin arbeitet. Ihr habt es da sicher nicht leicht gegen all die Religionen. Das ist ganz klar, das Christentum deutlich zu machen. Mich hätte noch interessiert, Schwester, wie dort eigentlich der Afrikaner mal zu seinen alten Leuten stehen.
Also im Großen und Ganzen sind die alten Leute noch daheim in der Familie. Denn der alte Mann und die alte Frau, die haben noch etwas zu sagen in der Familie. Und wenn sie noch so alt sind, die Jungen hören auf die Alten. Das heisst, sie respektieren sie noch. Es gibt ein paar Altersheime, aber sehr wenig.
Und wie haben das aus dem mit der Polygamie da unten? Man sagt doch immer in Afrika, die Neger, die sind alle an sich polygam. Ist das so?
Es hat schon etwas mit sich. Denn von der Regierung aus dürfen Mann 4 Frauen haben. Und natürlich, die christliche Religion sagt nein. Und Priester haben da sehr schwierig. Aber wenn man dann denkt, wenn eine Frau mit einem Mann zusammenlebt, der schon geheiratet ist, und sie haben Kind, dann wird das Kind halt nicht getauft. Denn das geht nicht überein mit der Erziehung. Das Beispiel ist dann eben nicht gut. Aber eben vom Staat aus dürfen sie es haben. Dann ist es manchmal sehr schwierig für die Kirche, um da etwas dagegen zu tun. Aber es hat natürlich jetzt schon bei den Schwarzen viele Leute, wo sich europäisieren und nur eine Frau haben. Und auch, sagen wir gerade die, die in der Stadt wohnen, leben dann in Umtaten so wie wir hier leben. Die haben schöne Häuser und Bad und alles, was es braucht. Und die wollen gar keine zweite Frau mehr, wie das Leben teuer ist.
Und wie steht irgendwie der Afrikaner zum Tod?
Natürlich der Christ. Der denkt, dass wir heimgehen zum Herrgott. Hingegen, so einer, der noch weit auf dem Land rauslebt, auch wenn er vielleicht katholisch oder, sagen wir jetzt, christlich ist, lebt halt noch in der Tradition. Der Tod ist für ihn auch ein Heimgehen. Aber nicht ein Heimgehen zum Schöpfer, sondern Heim zu den Ahnen, die schon in der anderen Welt leben. Denn der Afrikaner hat eine sehr grosse Verehrung für die Ahnen. Es kommt ja auch darum, dass sie auch die alten Leute noch respektieren. Denn die gehen ja nachher in die andere Welt und die leiten das Geschick von ihrer Familie, nicht der Herrgott. Der Schöpfer ist viel zu gross und zu hoch erhaben, als er sich mit einem menschlichen Geschick abgeben. Nein, das sind die Ahnen. Wenn es mir heute nicht gut geht und ich krank bin, und die Krankheit will nicht bessern, dann muss ich mich fragen, was habe ich falsch gemacht? Meine Ahnen tun mich strafen, wenn mir sagen, etwas stimmt nicht in deinem Leben. Hingegen, wenn ich gesund bin, wenn ich Erfolg habe mit der Viehzucht, wenn ich gute Ernte habe, dann kann ich annehmen, dass die Ahnen zufrieden sind mit mir und dass mein Leben in ihren Augen richtig weitergeht.
In so einem ganz andersartigen kulturellen Hintergrund, die dir Schule hast, Schwester Marie-Pierre. Erzähl dir schon mal etwas über Evi Schule.
Ja, wir haben allerhand für Schüler. Also, Schule geht in Libode. Das ist 30 Kilometer von der Hauptstadt, der Weg von Umtaten. Da haben wir Kindergarten, Primarschule und Sekundarschule. Ich unterrichte in der 6. Klasse Rechnen, Mathematik, weil in der 6. Klasse hat 60 Schüler. Und dann habe ich gesagt, die Klasse sollte man können wenigstens fürs Rechnen teilen. Denn wo kommt man her mit 60 Schülern, wenn man will gut rechnen? So habe ich 30 und die Lehrerin hat die anderen 30. Dann unterrichte ich in der Sekundarschule Biologie, Physik, Chemie und Religionsunterricht. In der Klasse, in der ersten Sekundarklasse, sind 51 Schüler. Und da hat es natürlich allerhand für Altersgruppen, vom 10-jährigen Mädchen bis zum 18-jährigen Bursch.
Ist Evi Schule staatlich anerkannt von diesen Behörden da?
Die Schule ist staatlich anerkannt und die Lehrer sind bezahlt, auch wir Schwestern, das heisst, nicht alle. Zwei sind altersmässig viel zu alt, als dass sie noch dürfte den Lohn beanspruchen. Wir haben eine Schwester, die ist 87 und die unterrichtet noch viermal in der Woche Hauswirtschaft und Kochen in der Sekundarschule und in der 5. Klasse Kartonage oder Papierarbeit, wie man dem auch sagen kann. Und Religionsunterricht jeden Tag.
Und die Unterrichtssprache ist sehr wahrscheinlich Englisch?
Jawohl, die Unterrichtssprache ist Englisch. In der Sekundarschule haben sie eine Lektion pro Tag gesossen. In der Primarschule haben wir keine gesossen. Da soll ich zuerst Englisch gut lernen und Afrikaans, weil die Eltern das auch wünschen.
Die Direktion von der Schule, die dir die selber wahrnehmen oder habt ihr einen anderen Direktor angestellt?
Direktorin ist eine Schwester von uns. Sie ist schon ein Jahr Direktorin und sie hätte altersmässig eigentlich jetzt müssen zurücktreten. Aber wir haben so einen guten Schulrat und so einen guten Schulinspektor, der sagt, nein, die Schwester muss weiterhin Direktorin bleiben, denn sie leistet einen Haufen. Und unsere Schule ist eine der weitaus besten in der ganzen Transkei. Wir haben immer Erstklasse passes, wie man dem sagt, in den Examen.
Dann habt ihr aber auch sicher Subventionen von der Regierung zu gut.
Nein, Subventionen gibt es in der Transkei keine. Das Einzige, was wir haben, ist, das Jahr 1993 haben wir zum ersten Mal die Lehrbücher vom Staat gratis abbekommen für die Schüler. Vorher sollen die Schüler die Bücher kaufen, aber wenn man denkt, dass ein Rechnungsbuch 22 Rand kostet, was natürlich nur 11 Franken ist für uns, wenn man mit Schweizer Geld und Schweizer Umständen rechnet, aber für einen Transkaien sind 22 Rand ein Haufen Geld. Und dann ist es erst Rechnungsbuch. Dann kommen noch andere Bücher und jedes ist ungefähr in der gleichen Preislage. Dann haben wir halt einmal früher den Schülern Bücher zur Verfügung gestellt und haben sie wieder eingesammelt und im anderen Jahr wieder ausgeteilt, was wir eigentlich auch jetzt mit den Staatsbüchern machen.
Ihr habt früher in Nater-Schule und jetzt seid ihr in der Transkei. Was sagt ihr, sind die Schüler da unten noch gleich intelligent wie hier in Nater oder in Brieg?
Ja, ganz sicher, da gibt es keinen Unterschied. Es gibt überall intelligente Schüler und weniger intelligente, fleissige und nicht so fleissige. Und im Großen und Ganzen sind Kinder noch stolz, wenn sie in die Schule dürfen. Denn wir haben ja viel zu wenig Schulen in der Transkei, obwohl es 1400 Primarschulen gibt und 1600 Sekundarschulen und dann erst noch über 1000 Mittelschulen. Langt das niemals für einen Staat, wo das Durchschnittsalter von einem Transkaien ist 28 Jahre. Das heisst, wir haben vor allem ganz junge Leute in der Transkei. Und die wissen alle ganz genau, dass wenn sie nicht in die Schule gehen, haben sie überhaupt keine Aussichten für irgendeine Arbeit.
Jetzt, Schwester, habt ihr da unten auch natürlich sehr wahrscheinlich noch andere Stationen, die das Kloster St. Ursula euch dort betreuen? Welche sind das?
Jawohl, wir haben in Umtaten bis diesem Jahr haben wir eine grosse Geburtenklinik geführt. Ein Maternity Home, wie man unten sagt. Da haben wir also für jede Woche 30 bis 50 Geburten gehabt. Und da haben wir das Jahr an ein Ärzteteam verkauft, mangels Nachwuchs. Die Schwestern werden älter und die Arbeit hat nicht abgenommen, sondern die Arbeit hat zugenommen. Eine Schwester schaut für den Haushalt und die dritte Schwester, die auch in der Klinik gearbeitet hat, die geht jetzt jeden Tag auf eine andere, zu einer anderen Klinik, wo sie den armen Leuten Essen und Kleider bringt, denn die Leute sind arm. Nachdem es drei Jahre Trockenheit haben die Leute nichts mehr zu essen. Und sie kommt einen Haufen über von der Schweiz, Milchpulver von der Caritas und Käse von der Caritas, denen Haufen Almosen, wo wir sehr dankbar sind, und Kleidersäcke kommen auch immer noch, wo wir sehr gut können brauchen. Denn wenn kein Geld eingeht, haben die Leute auch nichts. Können sie sich nicht kleiden, haben nichts zum Essen. Und jeden Tag kommen den Haufen auf die Stationen. Dann haben wir noch eine andere Station in Michelini. Da haben wir auch eine kleine Geburtenklinik, aber da bleiben die Leute eigentlich nicht. Die kommen und gehen. Da haben wir zugleich ein Noviziat. Dann seit 1991 haben wir in Port St. John's eine kleine Station mit drei Schwestern. Die haben kein Einkommen. Wir sind einfach da für die Armen und verteilen, was wir von der Schweiz überkommen.
Das ist ganz eindrücklich, Schwester Marie-Pierre Schenk, was ihr uns da alles sagt. Nur eine letzte Frage. Was könnten wir jetzt so ever an sich nach für die Missionen tun?
Vor allem Gebet. Was wir brauchen, ist vor allem das Gebet, damit wir immer wieder Kraft haben, zum Weitergehen. Auch wenn wir sehen, dass wir nicht viel Nachwuchs haben und dass man älter wird und Kräfte abnimmt. Dass wir unserer Arbeit noch nachkommen können. Denn natürlich sind wir immer dankbar für alle Almosen, die wir überkommen und für alle Kleidersäcke. Dass mit dem können wir den Armen helfen. Denn heute kommen jeden Tag mehr als 20 Leute, zum Beispiel bei uns in Livoria, Klosterpfad, dann erzähle ich, Schwester, wir haben nichts mehr daheim zum Essen, Schwester, wir haben nichts zum Anlegen. Gerade kürzlich, bevor ich auf Urlaub gekommen bin, ist ein kleines Mädchen von 6 Jahren gekommen und hat gesagt, Schwester, daheim ist niemand daheim und hat gar nichts zum Essen. Das macht einem schon einen Eindruck. Die Mutter ist davon gelaufen, der Vater hat eine andere Frau. Und die Kinder, es sind zwei Kinder, eins ist 6 und das andere ist 7, ich lebe ganz allein in einer Hütte. Niemand schaut für dich.
Hoffen wir, dass ein Haufen Oberwalliserinnen und Oberwalliser das gehört haben, weil ihr jetzt gerade gesagt habt, dass da unten die Armut recht gross ist und dass man doch für ewig ein Wort sollte beten. Schwester Marie-Pierre, ich danke eben, dass ihr zu Radio Rotto gekommen seid und ihr so Sachen gesagt habt aus dem fernen Afrika, wenn man so wollte sagen. Ich wünsche euch persönlich alles Gute, eine gute Gesundheit und wenn ihr wieder zurück auf Afrika geht, alles, alles Gute an euch, den anderen Schwestern, die da unten noch tätig sind. Sicher kommen wir wieder einmal zusammen und dann werden wir wieder erzählen, was da unten noch frisch ausgelaufen ist. Alles, alles Gute, Schwester Marie-Pierre. Ihr habt mir jetzt am Schluss noch Musik vorgeschlagen und zwar könnt ihr vielleicht kurz sagen, was das für Musik ist.
Das ist eine Musik von der Heiligen Messe von Pfingsten, wo unsere schwarzen Leute gespielt und gesungen haben. Und natürlich tut man bei uns, wenn eine afrikanische Messe ist, wird auch getanzt, aber nicht durch die ganze Kirche, sondern an Ort und Stelle. Denn die Leute sind sehr musikalisch und sehr lebendig. Und es ist nie ein Sonntag, wo die Leute nicht in die Kirche kommen.
Und auf der Musik, die wir zu dir hier abschließen.
Der Missionsschwester der Schwester Marie-Pierre Schenk. Das war eine Wiederholung vom kirchlichen Interview von gestern im Kirchmagazin.